In diesen Tagen schreiben wir Weihnachtspost oder wir bekommen Weihnachtspost. Im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, Jesu Christi, sind auch ist solche Post erwähnt. Post, die Jesus seinem Jünger Johannes in die Hand diktiert hat. Post für Gemeinden, die alle im Westen der heutigen Türkei, so zum Mittelmeer hin, gelegen sich finden. Und wir hören in der heutigen Predigt an diesem dritten Advent aus einem dieser Briefe, die Jesus diktiert hat, und zwar an die Gemeinde in Sardes. Wie gesagt, sie liegt im Westen der Türkei und an diese Gemeinde richtet sich der folgende Text. Das sind also Jesu Worte. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, gemeint ist eben Johannes, der das schreiben soll, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen. Und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Da geht es um Schein oder Sein. Wie leben wir? Ist das mehr Schein oder ist das mehr Sein? Wie leben wir als Christ? Wie leben wir als Gemeinde? Ist das mehr Schein oder Sein? Mein erster Punkt habe ich überschrieben mit mein guter Ruf. Da heißt es ja, also Jesus lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Das ist ja nicht unbedingt das, was man in der Weihnachtspost lesen möchte. Aber ich glaube, dass Jesus hier genau auch das beschreibt, was bei uns in der Vorweihnachtszeit und in der stillen Nacht sich abspielt, ob in unseren Häusern oder in der Kirche. Alle sind irgendwie darum bemüht, dass das ein Fest der Liebe und ein Fest des Friedens wird und dass man friedlich und lieb miteinander feiert. Alle sind bemüht. Aber vieles davon ist dann eben nur Fassade. Und es ist dann furchtbar anstrengend, so praktisch leben zu wollen. Immer in diesem Bemühen, friedlich und lieb miteinander umzugehen. Anstrengend, weil es eben in unserem Herzen ganz anders aussieht. Vielleicht haben wir diesen Ruf, ja, ein netter Kerl, eine nette Familie, eine nette Gemeinde zu sein. Aber wie sieht's im Herzen aus? Jesus geht es immer um Herzen. Er sieht ins Herz hinein. Unsere Welt ist oft nicht echt. Wir spielen oft heile Welt und ich fürchte, dass wir es an Weihnachten besonders gut machen wollen. Unsere Welt ist ganz viel Fassade oder vielleicht kann man auch sagen, unsere Welt ist eine Kulisse und niemand darf hinter die Kulisse schauen. Aber das ist genau unser Jesus. Der lässt sich nicht trügen von Fassaden. Der schaut hinter die Kulisse. Und wir können noch so bemüht sein, nach außen hin gut dazustehen. Ich finde es ja ganz spannend, dass das mittlerweile auch mit Computerprogrammen möglich ist. Also will keinem zu nahe treten, ja, aber es gibt mittlerweile Computerprogramme, dann lädst du ein Foto von dir hoch, so wie du wirklich bist, und dann ist da ein wunderbares Programm, ein Klick, und dann hast du ein makelloses Gesicht, alle Falten sind verschwunden, alle Pickel weg, mit einem Knopfdruck. Fantastisch, oder? Und so sollen uns dann alle sehen. Das scheint mir irgendwie typisch zu sein für unsere heutige Welt. Aber in Wirklichkeit, sagt Jesu, in Wirklichkeit, er sagt sogar dieses Wort, in Wirklichkeit bist du tot. Ich musste dran denken, dass Weihnachtszeit ist ja Dekozeit. Da sind wir ganz arg bemüht zu dekorieren. Alles wird in wunderbares Licht, in Silber, Gold und Glitzern getaucht. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Der steht quasi stellvertretend für vieles, vielleicht sogar für uns. Der Weihnachtsbaum, festlich geschmückt. Und wenn Leute vielleicht in unsere Wohnzimmer kommen, dann sagen sie, ach, was für ein schöner Baum. Aber in Wirklichkeit ist dieser Baum seiner Wurzel beraubt. Er wird nur noch von einem Christbaumständer gehalten. Und das ist das Erschreckende an diesem Baum. Seine Tage sind schon längst gezählt. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten, was das für ein trauriges Schicksal ist, dieser Tausenden von Weihnachtsbäumen, ja, die werden ein paar Tage werden sie geschmückt, umringt, geehrt, geliebt, sie werden fotografiert, bewundert. Sie stehen im Fokus des Interesses. Und dann auch von einem auf dem anderen Tag, wie bei den Schweden, werden sie aus dem Fenster rausgeworfen oder an den Straßenrand gelegt. An diesen Weihnachtsbaum musste ich denken, als ich diesen Brief Jesu an die Gemeinde in Sardes las. Du stehst im Ruf, lebendig zu sein, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot oder zumindest dem Tod geweiht. Das ist ein drastisches Bild. Kann man wieder wegklicken, bevor es Zwischenrufe gibt. Ein drastisches Bild. Aber das ist genau die Sprache, die auch Jesus hier benutzt an seine Gemeinde in Sardes. Du siehst so lebendig aus, du Gemeinde in Sardes. Du schmückst dich so schön mit vielen bunten Veranstaltungen und so weiter. Aber schau, bist du noch in mir gewurzelt, in mir verwurzelt? Oder bist du deiner Wurzel beraubt? Hast du den Kontakt zu mir verloren? Jesus will uns von diesem Leben hinter Fassaden befreien. Jesus will uns wieder neue Wurzel geben, dass wir verwurzelt sind in ihm, dass unser Glaube lebendig ist. Ein zweiter Punkt, ich habe ihn genannt, mein guter Anfang. Jesus sagt, wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht? Erinnerst du dich nicht an deinen guten Anfang? Das ist jetzt ja die gute Nachricht schon. Doch nicht tot, sondern, wenn man so will, nur Schlaf, vielleicht auch Tiefschlaf. Aber es heißt, es gibt noch Hoffnung. Und Jesus betätigt sich sozusagen als Wecker. Man kann sich das ja vielleicht vorstellen, gerade an einem Sonntagmorgen. Ja, man liegt in seinem Bett, man hat vielleicht die Decke bis über den Kopf gezogen, es ist herrlich warm unter der Decke. Und dann schrillt der Wecker. Und dann ist es einer von diesen modernen, Weckern. Ja, die hören auch nicht irgendwann auf, sondern die werden von Minute zu Minute lauter und schriller. Genau so betätigt sich Jesus hier. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist. Darfst du wieder. Ich habe das in der Gebetswoche erlebt. Ich weiß nicht, ob sich alle noch an unsere Gebetswoche erinnern. Die Woche war das um den Buß- und Bettag herum. 24-7, 24-7, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche beten. Das haben wir hier in der Gemeinde gemeinsam praktiziert. Ich habe erlebt, Donnerstag auf Freitag, besser gesagt Freitag in der Früh, so kurz vor 5, wache ich auf. Und ich weiß, ich habe mit Gott so einen Deal, dass ich sage, okay, wenn du mich in so einer Gebetswoche aufwächst, dann weiß ich, was zu tun ist. Und ich wusste dann ziemlich genau, was Gott für mich wollte an diesem Freitagmorgen, so vor 5. Ich soll rübergehen in die Kirche. Dann habe ich ja nicht so einen weiten Weg vom Pfarrhaus rüber. Meine Frau ist auch aufgewacht und ich sage ihr, du, ich glaube, Jesus will, dass ich jetzt aufstehe und rübergehe in die Kirche. Und ich tue das mal besser. Und ich ziehe mich an und gehe. Und in der Kirche sitzt ein Mann, ganz allein. Und der hat in dieser Nacht kein Zuhause, hatte Streit mit seiner Frau. Und sie hat ihn aus der Wohnung geworfen. Und ich dachte so, manchmal ist das wirklich ganz wörtlich zu verstehen. Wir schlafen, wenn wir eigentlich wach sein sollten, beten sollen, hören sollen, wenn jemand um Hilfe schreit. Man kann sein Christsein nicht vom Bett aus leben. Einer, der das mal wollte, der sich einen schönen Dance machen wollte und gesagt hat, eigentlich ist doch jetzt alles gut. Dem ist das nicht gut bekommen. Kleiner Hinweis auf den reichen Kornbauern aus Lukas 12. Jesus selbst sagt einmal in einem kurzen Dialog, da kommt ein Gesetzeslehrer zu ihm und sagt zu ihm, Lehrer, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Das ist nachzulesen bei Matthäus im Kapitel 8. Und dann antwortet Jesus ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. In dieser Nacht zumindest hat Jesus mich geweckt, davon bin ich überzeugt. Und ich sollte hier in die Kirche gehen, weil er mich da brauchte. Natürlich haben Christen auch Betten zu Hause. Natürlich müssen auch Christen schlafen. Aber die Frage ist ja von Jesus, bist du bereit, dem zu folgen, was er einmal so gesagt hat, nimm dein Bett und geh, steh auf. Ich sende dich. Ja, das ist heute ein besonderer Tag für Manuel und Miriam Becker. Könnte er das auch zu uns sagen? Darf Gott auch mich in Frage stellen, dich in Frage stellen? Darf Gott dich morgens um 5 wecken, weil er etwas von dir will? Darf er dich in deiner Arbeit unterbrechen? Darf er dir etwas aufs Herz legen, wovor du vielleicht bisher oder worum du bisher einen Bogen geschlagen hast? Darf er dich senden? Ich will jetzt nicht sagen, darf er dich nach Bangkok senden. Aber die Frage einmal, ja, darf Gott, darf Jesus uns unterbrechen? Jesus sagt, erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Manchmal ist das ja so, dass man anfangs total begeistert war, im wahrsten Sinne des Wortes. Begeistert von Gott, von Jesus. Der Heilige Geist erfüllte einen und setzte einen in Bewegung. Und Jesus sagt dir, erinnere dich, wie bereitwillig du einmal warst. Ein Christ, ich habe es schon gesagt, der nicht in Christus verwurzelt ist, verliert nicht nur die Begeisterung, sondern am Ende auch seinen Glauben. Ein Christ, der nicht in Christus, in Jesus verwurzelt ist, verliert nicht nur die Begeisterung, sondern am Ende seinen Glauben. Ich bin immer noch dankbar, ich muss mal aufpassen, dass ich ihn nicht zu oft erwähne, für Pastor Wilhelm Feller. Als Student habe ich ihn kennengelernt und er hat mich in meinen beiden Studienjahren in Marburg sehr geprägt. Und er hat mich auch dadurch geprägt, dass er immer wieder wenn er mit mehreren zusammenkam, die Frage angesprochen und angeregt hat, erzählt doch mal, wie bist du zum Glauben gekommen? Wie war das? Und dann musste man automatisch sich noch einmal erinnern, wie war das denn? Wie bin ich denn zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Und da sind oft ganz erstaunliche Geschichten erzählt worden. Und Glaube ist wieder lebendig geworden. Man hat sich an den Anfang erinnert. Man hat noch einmal die Begeisterung gespürt, die damals herrschte, als man zum Glauben gekommen war. Können wir solche Glaubensgeschichten erzählen? Hören wir die Glaubensgeschichten voneinander? Ich glaube, dass uns das in unserem Glauben lebendig halten wird. Wach auf, hör dich um, erzähl deine Geschichte. Und wenn du noch keine Geschichte mit Jesus zu erzählen hast, wir haben im Januar wieder unseren Glaubenskurs, Tor zur Bibel, das ist eine Möglichkeit, Schritte auf Jesus hin zu gehen. Herzliche Einladung dazu. Ein dritter Punkt, kein gutes Ende. Jesus spricht eine klare und deutliche Sprache. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Gibt es das in unserem Leben, Zeiten, wo wir nicht mit Jesus rechnen? Gibt es Zeiten, Uhrzeiten, bei denen man besser nicht bei mir klingeln darf? Zeiten, an denen ich lieber nicht die Tür aufmache? Und ich meine jetzt nicht so sehr die Unordnung zu Hause, vielleicht die Unordnung auch vor Heiligabend oder die Unordnung auf dem Schreibtisch oder der Küche oder der nicht gemachten Betten. Ich meine mehr die Unordnung im eigenen Leben. Gibt es da Zeiten, wo ich sage, im Moment ist besser, wenn Jesus mal einen Bogen um mich macht, weil ich eben keine stille Zeit halte, kein Lesen in der Bibel praktiziere und sei es auch nur 5 Minuten, kein Gebet spreche, kein Lied, das meine Lippen verlässt. Nach außen ist ja von alledem nichts zu bemerken, aber Jesus weiß darum. Und Jesus sagt, dann kann es dir passieren, dass ich wie ein Dieb komme, wie ein ungebetener Gast komme. Ich habe ja manchmal auch das Gefühl, dass wir sagen, lieber Herr Jesus, du kannst jederzeit bei mir auftauchen. Du kannst jederzeit mein Leben unterbrechen, aber bitte jetzt nicht in der Advents- und Weihnachtszeit. Da habe ich so viel anderes zu tun. Am besten du kommst nach Weihnachten. Ja, weiß nicht. Mir geht das schon manchmal so, ja, dass ich mich da auch in Frage stellen lasse und sage, ja, kann das sein, dass ich durch meine Betriebsamkeit Jesus keinen Raum mehr lasse, mich zu unterbrechen? Könnten das versuchen, einmal Jesus zu sagen, komm mitten hinein in das Durcheinander dieser Adventszeit, dieser Vorweihnachtszeit, komm hinein in meine hektischen Weihnachtsvorbereitungen. Jesus macht deutlich, dass es ihm nicht um Betriebsamkeit geht, dass es ihm nicht um das Äußere geht, nicht um den Schein geht, sondern ums Sein geht. Ganz konkret fragt Jesus auch seine Jünger, betet ihr noch oder verliert ihr euch in Betriebsamkeit? Nochmal ein Bild. Ist es nicht so, wer betet, der rechnet mit Jesus, wer betet, blickt wachsam um sich, wer betet, wartet auf Jesus, auf sein Eingreifen, wartet, ob er irgendwo Antworten von Jesus bekommt. Jesus selbst sagt das. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und Jesus sagt damit, das ist der Weg, dass wir vor Versuchungen gewappnet sind, davor bewahrt werden, abzudriften. Gerade auch in der Advents- und Weihnachtszeit. Ich denke immer mehr, der eigentliche Kampf im Leben eines Christen findet auf Knien statt, nirgendwo sonst. Der eigentliche Kampf gegen all das Böse in dieser Welt, in unserem Leben, wird im Gebet entschieden. Jesus sagt hier auch der Gemeinde in Sardes, jeden, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich glaube auch, dass beim Beten mehr als anderswo Schein und Sein ineinander fallen können. Da kann einer mit den gleichen Worten beten, die Jesus seine Jünger gelehrt hat, aber es kann alles nur Lippenbekenntnis, sprich Schein sein. Jeder kann sich selbst fragen, lasse ich mich von Gottes Geist leiten? Bin ich in meinen Gebeten beharrlich und ausdauernd? Bete ich konkret für das Bemühen unserer Gemeinden, Menschen in Oberzhausen Umgebung mit der Weihnachtsbotschaft zu erreichen? Werde ich beten, dass die junge Familie Becker in Thailand unerschrocken ihren Dienst tun kann? Werde ich das tun? Vielleicht so regelmäßig, wie der Rundbrief kommt? Am Ende heißt es bei Jesus, Ende gut, alles gut. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Die Gemeinde in Sardes war kurz davor, kein gutes Ende zu nehmen. Sie hatte einen guten Start, das hören wir. Sie hatte einen guten Ruf, den hatte sie. Aber ihr gutes Ende stand auf dem Spiel, weil das Leben eines Christen und einer christlichen Gemeinde, und darüber sollten wir uns klar sein, immer auch angefochtenes Leben ist. Jesus benutzt das Wort Kampf. Und Jesus hat das schon damals seinen Jüngern klargemacht. In Lukas 22 sagt er einmal zu Simon, 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 Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Dazu gibt es nochmal ein Bild. So sieht das aus, da wird die Spreu vom Weizen getrennt. Offensichtlich ist das der Hintergrund, auf dem wir unser Christsein leben. Und Jesus sagt nicht nur Simon und sagt nicht nur seinen Jüngern, der Satan hat sich das erbeten, euch schütteln zu dürfen, um die Spreu von den Weizen zu trennen, sondern Jesus sagt selbst, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus nachzufolgen heißt, eben es ihm nachzumachen. So wie er gebetet hat, sollen auch wir beten. Jesus hat gebetet, dass Simon Petrus seinen Glauben nicht verliert. Auch wir sollen beten, auch füreinander beten, dass wir im Glauben bleiben. Dass Glauben nicht länger Lippenbekenntnis, sondern Herzenssache wird. Dass unser Glaube nicht länger im Schein lebt, sondern wir Christen sind, mit Herz und Hand. Ende gut, alles gut wird es heißen, wenn wir betende Gemeinde bleiben, miteinander, füreinander beten, wenn wir Orte schaffen, wo wir das persönlich tun können, wo wir das als Gemeinde tun. Das wollen wir natürlich auch in diesem Gottesdienst. Wir wollen es auch, machen wir gleich auch noch ganz konkret auch für Familie Becker tun, die im Januar nach Thailand ausreisen wird. Lasst uns betende Gemeinde sein und damit lebendige Gemeinde sein. Lasst uns wachsame Gemeinde sein, dass unser Glaube uns durchträgt bis an unser seliges Ende. Amen.